Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über die Kreditgebührenrückzahlung der BAWAG an ihre Kunden und wie auch du als BAWAG-Kunde Geld zurückbekommen kannst. Dann sprechen wir über legale Wege, Cash zu sparen und welche Steuerfalle sich hinter den beliebten Rates verstecken. Außerdem erfährst du, warum du erst ab Mitte August für dich selbst arbeitest, für dein Börserl und vorher der Staat deinen Lohn kassiert. Und natürlich gibt's auch wieder einen Community-Blog mit spannenden Fragen, wie zum Beispiel von Jakob. Er hat uns nämlich geschrieben, dass er bei Bitbanda mit ETFs gestartet ist. In der letzten Folge haben wir mit Markus erklärt, warum das in Österreich steuerlich aber nicht so gut ist. Und jetzt will er aber wissen, welche Broker denn die bessere Wahl sind. Das und mehr gibt's in dieser Folge. Ah ja, und wenn auch du Fragen hast, die vielleicht andere interessieren oder die auch nur dich interessieren, dann schick sie uns, ich oder auch der Matthias oder auch der Markus. Wir lesen alles, versprochen. Also viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns natürlich neben den Fragen auch immer über Feedback und natürlich eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung. Also gleich mal bewerten und dann weiterhören. Und heute beehrt mich wieder mal der Matthias. Servus, Matthias.
Grüß dich, Philipp. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Auch schön für mich. Ich bin ein bisschen angeschlagen noch, man hört es noch, aber es ist schon um einiges besser. Matthias, was hat dich jetzt diese Woche beschäftigt, außer dass ich mit einer Männergrippe fast gestorben bin zu Hause? Was hat dich sonst so beschäftigt?
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Ja, da habe ich natürlich geschwitzt, ob es dir eh gut geht. Und freue mich schon, dass du auf dem Weg der Besserung bist. Viel Tee sehe ich gerade, das hilft auch der Stimme. Ich habe gehört, Podcast aufnehmen soll nicht so gut sein, weil das eher anfällig für die Stimme ist. Aber naja, wir kämpfen uns da heute gemeinsam einfach durch, hätte ich gesagt. Und schauen uns an, was das Ganze so gibt. Ich habe einige, in meinen Augen, coole Themen mitgebracht. Einerseits, und da bin ich sehr froh, haben wir jetzt die Bewerbung auf Social Media gestartet für unser Community-Event. Und ja, das ging jetzt gestern auf Instagram los. Die Plätze sind schon, also über ein Drittel ist schon verkauft. Das freut uns ganz besonders. Warum? Und da möchte ich vielleicht jetzt auch gleich am Anfang einfach mal so das Wort ergreifen und ein bisschen erklären den Hintergrund. Wir verlangen ja immer eine gewisse Gebühr für den Eintritt in das zum Event. Warum machen wir das? Wir brauchen einfach Planbarkeit, wie viele Leute dann kommen. Ja, eigentlich, das ist der Hauptgrund. Wir müssen wissen, wie viele Leute kommen. Und vor allem auch, dass das Ganze zuverlässig passiert. Und da haben wir uns dieses Jahr was überlegt, nachdem wir quasi das Ticket nur deswegen haben, damit wir wissen, wie viele Leute kommen, haben wir gesagt, wir spenden das dieses Jahr. Und ja, entsprechend gibt es zwar immer noch auch Rabattcodes, also man kann theoretisch 25% beim Ticket sparen mit dem Code Podcast, aber man kann natürlich auch den vollen Preis bezahlen, weil man eben das Wissen hat, dass das Geld an eine gute Stelle kommt. Und ja, für alle, die jetzt quasi ein Ticket kaufen, können entweder 30 Euro den Vollpreis zahlen oder ca. 22,50 Euro mit dem Rabattcode Podcast.
Matthias, wohin spenden oder das können wir ja sagen, das ist ja nichts, das irgendwie...
Genau, das steht auch schon dabei, wenn man das Ticket kauft, also gespendet wird an Make-A-Wish Österreich, also eine Organisation, die Träume oder die Herzenswünsche schwerkranker Kinder erfüllt und ja, wie gesagt, ist eine nette Geste, denke ich, und macht das Teilnehmen am Event gleich auch noch Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, das war jetzt bei mir so die Woche los. Ich werde mich natürlich auch bemühen, dass wir über Instagram die ein oder anderen Teilnehmer gewinnen können. Ich hoffe auch auf viele neue Gesichter. Also die erste Frage, die da immer kommt, für wen ist das Event eigentlich? Naja, für alle, die jetzt zum Beispiel hier zuhören und sich denken, ich würde mal gerne mich mit anderen Privatanlegern in Österreich austauschen. Ich würde gerne neue Leute kennenlernen, die ebenfalls investieren. Ich würde vielleicht über meine eigenen Investments gerne sprechen. Oder vielleicht, ich habe noch gar nicht gestartet, ich traue mich noch nicht so ganz. Auch dann ist das Event für dich geeignet, weil du lernst dort auf jeden Fall Leute kennen. Die meisten unserer Gäste kommen alleine, also wir sehen das auch in den Ticketbuchungen. Die buchen quasi ein Ticket, geht auch nicht anders mittlerweile, wir haben es umgestellt, das hat ja andere Gründe. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass viele Menschen alleine kommen und sich dort dann recht schnell einen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin finden. In diesem Sinne, wenn dich das abholt, wenn dich auch vor allem die Themen interessieren, die dort beim Event besprochen werden, dann ist das Event auf jeden Fall richtig für dich. Die Themen sind, um das ein bisschen anzureißen, Thema Dividendenstrategie, Thema, muss ich kurz nachdenken, genau, Core-Satellite-Strategie, vor allem die Satelliten, also wie kann man Satelliteninvestments platzieren und dann ein Vortrag mit dem Sunrise Capital Fondsmanager und Gründer Thomas Nies mit dem spannenden Thema Stop Hurting Yourself, Please, genau so herum. Ja, da sind wir schon alle gespannt auf diese wirklich spannenden Programmpunkte.
Werbung. Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Nies.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Sehr spannend, ich freue mich auf jeden Fall schon. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt dazu gesagt hast, am 18.09. ist das in der Wiener Börse. Das heißt, ihr habt noch genug Zeit, die Ticker zu kaufen. Aber ich würde schnell sein, weil die sind immer ganz gern oder gleich mal weg. Insbesondere, wenn wir jetzt die Marketingmaschinerie auffahren auf Social Media und so weiter. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden und jede, die vorbeikommt. Und wie gesagt, wie der Matthias eben schon gesagt hat, es kommen viele allein, aber du bist dort nicht allein. Und das ist echt, sind coole Gespräche entstanden, coole, Zusammenkünfte mit den Leuten, und die kommen immer wieder oder viele davon, und das ist immer für uns auch sehr wichtig und cool zu sehen, dass immer wieder bekannte Gesichter kommen, aber viele Unbekannte, und ja, wir haben mit jedem unser Gaudi da, und das ist super. Also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, ja.
Wir sorgen für kühle Getränke und Snacks.
Genau, das kommt noch dazu. Matthias, was hast du sonst diese Woche in den News so gelesen oder herausgefunden, was spannend ist?
Ja, das eine habt ihr eh schon letzte Woche behandelt. Also der polnische Finanzminister, der mag anscheinend eigenverantwortliche Bürger. Unser österreichischer Minister mag abhängige Bürger. Also auch da ein tolles Reel auf Instagram rausgehauen. Das hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Zum Glück, da war der Algorithmus einmal dankbar. Hat auch wieder den ein oder anderen Follower dazugebracht. Dann habe ich gelesen, dass der Elon Musk seine Pläne, eine eigene Partei zu gründen, auf Eis legt. Also Big News, in Amerika wird es anscheinend dann doch keine dritte Partei geben. Und, weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Philipp, aber auf Instagram nimmt in meiner Wahrnehmung wieder so diese Werbung von so Strukturvertrieben zu. Also ich muss da immer schmunzeln, weil einer dieser Werbegesichter, die mir da immer angezeigt wird, ist tatsächlich einer von den Herrschaften, die mir damals meinen Vertrag beim Strukturvertrieb vorgelegt hat. Und ja, kenne die Person von damals, sehr charismatisch, kann auf jeden Fall reden. Der Instagram-Algorithmus bei seinen Reels ist nicht so gut, also die Videoaufrufe sind extrem gering, aber natürlich, das hindert ihn nicht daran, richtig viel Geld in Werbung zu stecken, und ich hoffe, dass da doch nicht allzu viele Leute auf so einen Scam dann reinfallen.
Aber das heißt, der muss immer noch machen, obwohl das schon 5 oder 10 Jahre her ist, ne? Der muss immer noch Kunden werben, also hat es noch nicht funktioniert mit seinem Vertrieb so auf die Art, ne? Nicht wirklich so lukrativ, dass er den Scheiß nicht mehr machen muss.
Naja, also er ist zumindest noch nicht nach Dubai ausgewandert, und so wie du sagst, wie ich damals im Strukturvertrieb war, das ist jetzt doch schon, es ist fast schon 10 Jahre her, und da war er schon quasi eine höhere Position, und anscheinend hat man da in den letzten 10 Jahren noch nicht so viel verdienen können, dass man das jetzt immer noch machen muss und quasi so wie wir den Hampelmann vor der Kamera spielen muss. Aber ja, vielleicht ist es ja wirklich eine Mission für ihn, und er macht es nicht wegen dem Geld.
Ich würde nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema polnischer Finanzminister und Eigenverantwortung, und ich habe jetzt auf LinkedIn diese Woche habe ich einen Artikel oder einen Beitrag, eigentlich so einen Post vom Chef von der Wiener Börse, von Christoph Boschan, gesehen. eben zu dem Thema, dass halt jetzt in Polen das weitergeht, dass Schweden super ist, das funktioniert und dass wir grundsätzlich auch mitziehen sollten. Und in den Kommentaren habe ich das ein oder andere Mal oder sehr viel halt gelesen, ja, bei uns in Österreich funktioniert das nicht und die jetzige Regierung, da kommt überhaupt nichts zusammen. Und lustigerweise gibt es dann einen Kommentar auch von Boschan, dass er glaubt, dass die Wogen jetzt doch recht gut stehen und dass vielleicht ein bisschen Polen und Schweden und die Investitions- und Sparunion, was die EU da plant, dass die vielleicht ein bisschen an Sand ins Getriebe bringen und ein bisschen Umdenken schaffen. Aber ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber ich habe es auf jeden Fall spannend gefunden. Vielleicht weiß jemand anders mehr wie wir. Aber grundsätzlich, die Richtung von Polen ist einmal gut. Schweden ist natürlich schon lange gut. Und vielleicht passiert ja bei uns auch mal irgendwas. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, und wir mit der Hoffnung dann irgendwann einmal. Ja, ich habe einen Studienkollegen gefragt, weil der ist aus Polen, wo man denn jetzt hinziehen kann, wo es recht schön ist. Ich glaube, er hat gesagt, Warschau sollten wir uns mal genauer anschauen.
Warschau. War ich noch gar nicht, aber es ist ja generell Polen soll ja relativ schön da sein zum so Städtetrip und so machen, ne?
Ja, voll recht schön, sehr nette Leute, nette Kultur, nettes Essen. Also ich glaube, es gibt schlimmere Länder als Polen derzeit.
Spannend. Also wie so gefunden, Geld zurück von der BAWAG, das klingt immer so gut, weil wer kriegt von der Bank schon Geld zurück, ne? Spannend. Die BAWAG hat nämlich gegen die Arbeiterkammer verloren bei einer Klage und muss jetzt unzulässige Gebühren zurückzahlen. Und das ist ganz spannend, weil das sind alle Verbraucherkreditverträge sind da involviert sozusagen. Also alle Konsumkredite, Hypothekarkredite, Immobilienkredite, bei denen zu viele Kreditbearbeitungsgebühren verlangt worden sind. Und das ist sogar bis 30 Jahre rückwirkend, egal ob der Kredit jetzt schon bezahlt worden ist oder noch läuft. Und da gibt es jetzt ein Rückzahlungsformular, also ein Online-Formular auf der BAWAG-Seite, ist eigentlich ganz leicht zu finden. Und man muss aber selbst tätig werden. Das ist halt ganz wichtig. Also wenn man dort einen Kredit hat und glaubt, dass man zu viel bezahlt hat, in den meisten Fällen war es dann so, weil sie halt einfach prozentuell diese Bearbeitungsgebühr gerechnet haben, dann hat man Zeit bis 31. März 2026, also ein gutes Dreivierteljahr noch, um das zu beantragen. Und Konsumkredite bekommt man die volle Gebühr zurück oder ist so geplant, plus 150 Euro Zinsen pauschal. Bei Hypothekar- und Immobilienkredite gibt es eine gestaffelte Refundierung, aber grundsätzlich sollte man auch das meiste zurückbekommen. Also ich hoffe halt. Und auch dort gibt es 350 Euro Zinsen pauschal on top. Also kurz gesagt, wer seit 1995 einen Kredit bei der BAWAG oder Easybank hatte, ich meine, Easybank ist ja noch nicht so alt, der sollte unbedingt prüfen, ob man da reinfällt, ob man damals zu viel bezahlt hat oder in der gesamten Laufzeit. Da kann man wirklich einiges an Geld zurückholen. Also unbedingt schauen, wenn man dort Kredite gehabt hat, und es dürften doch einige sein, weil die BAWAG läuft ja schon seit einigen Jahren richtig gut. Also unbedingt, wenn ihr Kredite habt bei der BAWAG oder gehattet, unbedingt einmal schauen, ob ihr was zurückkriegt, weil Geld der Bank schenken machen wir sehr ungern. Genauso wie dem Staat, ne?
Und eigentlich haben nicht nur die BAWAG hat gegen die Arbeiterkammer verloren, eigentlich auch Julius Volk haben gegen die Arbeiterkammer verloren. Martha Bauer, der ehemalige Chefökonom der Arbeiterkammer. Und jetzt bekommen wir ihn als Finanzminister.
Wunderbar. Spannend. Spannend. Aber ja.
Nächstes Thema. Bank 99 erstmals in Gewinnzone steht da. Was
ja,
heißt das?
Was, warum mich das interessiert? Weil ich bin ja Bank 99 Kunde.
Warum?
Warum? Weil ich Ex-ING-DiBa-Kunde bin. Also vor einigen Jahren hat es ja noch die ING-DiBa auch in Österreich gegeben. Das war, glaube ich, damals, deswegen habe ich mich entschieden dafür, die einzige Bank, die ein Girokonto hat, mit einem kostenlosen Girokonto. Die hat es meines Erachtens gar nicht so lange gegeben in Österreich. Und damals ist dann die Bank 99 aufgekommen, also die Bank 99 ist von der Post die Bank, und zur damaligen Zeit hat die Post 80.000 Kunden gehabt, dann haben sie die ING übernommen in Österreich, weil die ihr Geschäft abgetreten hat und eben ausgewandert ist von Österreich sozusagen, haben dann 100.000 Kunden dazu gekriegt, da war ich halt auch mit dabei. Mittlerweile haben sie über 300.000 Kunden, also ist schon ein gutes Wachstum. Und ich kann mich noch kurz erinnern, damals hat der Chef von der Post gesagt, in 3 bis 5 Jahren sind wir profitabel, und er hat sein Versprechen gehalten. Früher noch der vorherige Postchef, jetzt haben wir schon einen neuen. Jetzt steht die schwarze Null vorn, und die Bank 99 ist erstmals in der Gewinnzone. Und das, obwohl bei der Post grundsätzlich die generellen Bereiche im Vor- oder im Halbjahr zurückgegangen sind. Der Umsatz ist zurückgegangen, das EBIT ist zurückgegangen. Das Paketgeschäft ist nach oben gegangen, ist ja irgendwie logisch, ne, weil immer mehr Leute bestellen. Briefgeschäft natürlich nach unten und die türkische Tochter, die Aras, die ist auch, läuft auch nicht so gut aktuell. Was aber spannend ist, es gibt nächstes Jahr, soll es einen Postmobilfunk-Tarif geben mit der A1 zusammen. Und jetzt die Frage, der Markenname wird im Herbst vorgestellt. Ich glaube, es wird vielleicht Mobil 99 heißen, weil es hätte Bank 99, es heißt Investment 99, es heißt Spar 99. Also alles, was irgendwie mit der Postbank zu tun hat, mit der Bank 90 heißt, 99 hinten. Also mein Glaube, Mobil 99, hast du eine andere Idee, wie es heißen könnte? Tele 99 oder...
Nein, keine Ahnung.
Handy 99, keine Ahnung. Wir werden sehen. Was noch spannend ist, es gibt auch eine neue Bezahllösung bei der Post. Also es soll eigentlich kommen. PostPay heißt das. Die gibt's jetzt schon bei Shopping, bei dem Online-Marketplatz. Der ist, glaube ich, eh auch von der Post oder teilweise. Da? Okay, du schüttelst den Kopf. Mir ist vorgekommen, da hat die Post irgendwo involviert.
Vielleicht, da hat das nicht die Regierung irgendwie ausgeschrieben und ist das nicht das staatliche Einkaufszentrum?
Ja, irgend sowas. Also ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall.
Ich kenne auf jeden Fall niemanden, der da dort schon jemals gekauft hat.
Ich auch nicht, aber anscheinend dürfte das funktionieren, ich weiß nicht. Dieser PostPay, diese neue Bezahllösung, die soll eigentlich dieses per Nachname ersetzen bzw. neu beleben. Ich habe noch nie per Nachname bestellt, aber was dann die Post ermöglichen soll mit diesem PostPay, dass man erst zahlt, wenn man das Paket abholt bei der Post selber. Oder wenn man es gebracht bekommt. Das heißt, wenn ein Postler kommt, das Paket bringt, erst dann zahlst du. Finde ich grundsätzlich nicht schlecht, wenn dann vielleicht das Thema auf Rechnung kaufen wegfallen würde, weil es wäre extrem wichtig über den Bereich vom Online-Betrug, also im Bestellbetrug, weil dann könnte man einiges davon abwälzen, weil wenn der Postler heimkommt mit einem Paket, was ich nicht bestellt habe, und der sagt, hey, ich krieg jetzt 100 Euro, und sage, ich habe nichts bestellt, und geh mal abmarsch, dann kann mir das nicht passieren, dann geht das Paket zurück. Ne? Somit, glaube ich persönlich, anhand meiner Erfahrung, was ich habe in dem Bereich, dass dann vielleicht dieser Kauf auf Rechnung ein bisschen weniger wird und die Leute vielleicht per Nachname dann bestellen, weil mit dem ist es ein bisschen schwieriger, dann irgendwie einen Betrug zu machen. Also ja, ich hoffe, kurz gesagt noch zur Post, sie hat gewisse Rückschläge im Kerngeschäft bei den Briefen, was aber irgendwie logisch ist, weil halt, wer schickt halt noch einen Brief, ne? Also außer das Finanzamt oft, aber sonst schickt keiner mehr Briefe. Somit das Kerngeschäft bricht ein bisschen weg vom Briefbereich. Pakete werden natürlich mehr, wie man sieht, Amazon und Co., da wird immer mehr bestellt. Da glaube ich auch, dass das zukünftig sich nicht so schnell nach unten gehen wird. Und die Post ist natürlich auch nicht deppert und halt neue Standbeine, Bank damals ganz neu, jetzt im schwarzen Bereich, natürlich super. Mobilfunk vielleicht in Zukunft, also geplant wäre es, und eben dieser Online-Bezahldienst, und vermutlich nimmt die Post da ein paar Prozente, weil sonst, warum soll ich sonst einen Bezahldienst machen? Somit schwenkt auch die Post mehr in die Zukunft, mehr ins Digitale, also ist es nicht so, dass man sagen kann, ja, die Post, irgendwann wird es nicht mehr geben, sie schwenkt ins Digitale, und finde ich ganz spannend. Und du willst gerade was sagen, Matthias? Also mein Thema ist soweit durch, aber bitte.
Würdest du jetzt die Post kaufen, ins Depot legen oder nicht?
Ich habe sie aktuell nicht drin. Ich hatte sie schon einmal drin. Du hast die Deutsche Post nicht enttäuscht, oder hattest du?
Ich hatte sie, ja.
Genau. Grundsätzlich ist es ja ein relativ solides Unternehmen. Sie zahlen gute Dividenden, sie steigern meines Erachtens auch relativ gut immer wieder. Also ich habe es jetzt gerade in dem Kopf, ich kann es nebenbei dann nochmal aufmachen. Aber grundsätzlich, ich finde es ein solides Unternehmen, ich habe es gerade nicht drin. Vielleicht hole ich es mal rein.
Mir persönlich ist die Post zu unsexy als Aktie, und vor allem in den Bereichen, wo sie aktiv ist, das ist alles so das kleinmarschig gefühlt. Also warum habe ich die noch, die Deutsche Post, beziehungsweise warum hatte ich sie? Naja, weil sie mit DHL weltweit größte Logistiker sind, Marktführer in vielen Bereichen auf der ganzen Welt. Die Österreichische Post, ja, die hat zwar auch hier und da eine Beteiligung, aber da sehe ich diese Sexiness nicht. Ja, die hohe Ausschüttung argumentieren viele, aber wenn man eine Ausschüttungsquote von 80-90% hat, das, ja, kann man machen, muss man nicht machen. Und jetzt auch noch so, dann eben der Kauf von der, oder die Gründung der Bank 99, die Bankfiliale in der Post, dann jetzt dieses Mobilfunkgeschäft, das Mobilfunkgeschäft ist extrem niedrigmarschig. Also da brauchst du wirklich eine ordentliche Masse, dass du da nennenswerte Gewinne umsetzen kannst einfach. Da gab es kürzlich jetzt auch einen sehr spannenden Podcast, einen OMR-Podcast, wo ein Gründer zu Gast war. Philipp, weißt du zufällig, wer das war? Ich glaube, ich habe es jetzt gleich offen. Das war der Sparhandy-Gründer, der Wilke Strohmann aus Deutschland. Da kennt man Sparhandy, die sind dort etwas größer. Und da hat er einfach auch ein bisschen erzählt über das Business im Bereich der Telekommunikation. Und wenn man wirklich da gut verdienen möchte, dann braucht man halt wirklich eine große Kundenbasis, auf die man schon mal zurückgreifen kann. Weil der Neukunde beim Mobilfunk kostet um die 50 Euro, glaube ich, hat er gesagt. Und das wieder rein zu verdienen mit so einem Vertrag, wo du dann am Ende so um die 10 Euro im Monat zahlst, das dauert Ewigkeiten. Und man hat es ja auch bei der Bank 99 gesehen, wie lange das jetzt gedauert hat, bis man jetzt einmal die schwarze Null erreicht hat. Mobilfunk ebenfalls wieder so ein Geschäftsfeld, wo ich mir denke, die tun sich das noch an. Gleichzeitig, wer dringt noch in den Mobilfunk vor? Also auch N26 hat auch angekündigt, in den Mobilfunk vorstoßen zu wollen, ob nur in Deutschland oder auch in Österreich, sei mal dahingestellt. Aber es sind gefühlt, poppen jetzt immer mehr so Leute auf, die in den Mobilfunkmarkt rein wollen. Warum? Naja, man braucht ja heutzutage nicht einmal mehr so eine SIM-Karte, sondern mit der eSIM ist es quasi ein digitales Produkt geworden, Telefonie, und eröffnet natürlich den Markt auch für viele weitere Teilnehmer. Und ja, auch der Rückgang des Kerngeschäfts, dass das irgendwann einmal wegbricht, tut mir auch nicht weh, aber das ist wieder auch so ein Red Flag. Warum sollte ich quasi in so etwas investieren? Genauso wie diese neue Zahlfunktion, dieses Postpay. Gut, Nachname gibt es schon heute. Viele, die auch viel haben verkaufen, kennen das vielleicht vom einen oder anderen, wenn der Käufer darauf besteht, das per Nachname dass man das per Nachname verschickt. Am Ende ist es sauteuer. Also da zahlst du, also wenn du nicht wirklich etwas Hochpreisiges verkaufst, dann zahlt es sich eigentlich kaum aus. Du zahlst, glaube ich, so 13 Euro für das Paket plus Nachname. Das muss ich dann schon rechnen. Schauen wir mal, ob Postpay dann billiger wird. Und was mir auch, ja, das sind einfach solche Faktoren, und von dem her sehe ich jetzt nicht ein, warum ich da eine.
Was man aber nicht vergessen darf, gell?
Ja, bitte.
Ich habe jetzt immer ein paar Beteiligungen und so weiter, aber eigentlich, ich habe jetzt gerade den Geschäftsbericht offen, wenn ich mir jetzt so die Länder anschaue, also komplett Osteuropa in Richtung, ist die Post extrem stark unterwegs. Also da ist die österreichische Post wirklich stark. Von dem her, mit steigenden Paketsendungen, also ich glaube, dass die Briefe wegbrechen, was ja logisch ist, weil wer hat heute noch einen Brief, das ist alles digital. Auf der anderen Seite, eine Bank in ein paar Jahren profitabel zu machen, ist, glaube ich, nicht so schlecht. Schon gar nicht, wenn es wirklich Neobank ist, sondern eher so ein bisschen eine Mischform. Und sie brauchen ja keine Filialen, weil sie eh überall die Postfilialen haben schon. Also ich glaube trotzdem, dass das Thema die Bank 99 doch ein gutes neues Standbein ist, weil, wie gesagt, in ein paar Jahren die schwarze Zahl. Bei dem Postpay, okay, da kann man sich streiten, das wäre für mich auch absolut nichts, aber es ist halt jetzt eine neue Möglichkeit anscheinend. Und Mobilfunkangebot, warum nicht? Die haben jetzt 300.000 Bankkunden. Das heißt, ich werde ganz sicher irgendwann eine Mail kriegen oder eine Nachricht in meiner Bank-App sehen. Ja, es gibt jetzt den Mobilfunktarif, weil du Stammkunde bist, kriegst du noch billiger. Wenn der billiger ist wie bei 3, was ich jetzt habe, und vielleicht besser ist, würde ich auf jeden Fall auch wechseln, weil es ist heute nicht mehr so, dass ich nicht wechseln sollte. Warum sollte nicht dann zu Sinnen gehen? Dass die Marge nicht so gut ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist vollkommen klar. Aber die haben schon, also allein, dass sie 300.000 Kunden haben, die sie erreichen mit einer Aussendung theoretisch, plus die Post, also jeder, ich glaube, jeder von uns hat irgendwann im Jahr einmal einen Kontakt mit der Post, muss einmal ins Postzentrum reingehen oder irgendwas. Also
oder den Briefkasten aufmachen.
Genau, ich glaube, dass die schon eine grundsätzlich eine große mögliche Kundenbasis haben. Also ich finde das schon ein eher interessanter Schritt, der sicher ganz gut funktionieren könnte. Also da tun sich andere mit Sicherheit schwerer. Sparhandy zum Beispiel ist ja bei uns in Österreich gar nicht, die sind ja gar nicht da, was ich glaube ich so rausgehört habe.
Na, Sparhandy ist quasi rein Deutschland. Also das hat nichts mit dem Lebensmittelhändler Spar zu tun, sondern das ist wirklich eine eigene Firma aus Deutschland.
Genau, da geht's rein um so Handy-, Mobilfunktarife und so Bundles und so weiter. Aber grundsätzlich bei uns kennt man A1 und 3 und die XOXO und das Ganze, was im Hintergrund teilweise läuft von den verschiedenen Anbietern, das kennt keiner so wirklich. Aber wenn ich von der Post jetzt Bankkunde bin, warum soll ich nicht vielleicht auch Mobilfunk nehmen, wenn es ein gutes Angebot ist, ne? Why not?
Kann man machen, aber...
Das beste Netz, das ist so, ich merke das ja immer wieder, bei 3 bin ich nicht so zufrieden, muss ich sagen, mit dem Netz. Aber ja, also werden wir dann sehen, was da wirklich rauskommt. Wenn die wirklich so ein unschlagbares Angebot machen, wie zum Beispiel bei 3 oder jetzt auch teilweise bei 1, dann, und heute ist es ja so, dass man relativ schnell wechseln kann, Gott sei Dank, und ich mache das ja immer wieder mal, also alle 2-3 Jahre oder so gefühlt wechsle ich meinen Mobilfunkvertrag. Somit, why not? Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall, bin eher positiv eingestellt auf das und glaube, dass das so ein bisschen dieser Schwenk in die Zukunft ist, weil wenn man es ich will mal als Beispiel McDonald's, wenn man es hernimmt, damals haben sie auch Burger gebraten und du hast müssen zum Ding gehen, ne? Zur Rezeption ist jetzt das falsche Wort, aber
zu dem Counter.
Theke, ne? Ja, genau, zu der Theke gehen und dort bestellen. Heute machst du das alles dipsy-dapsy auf dem Gerät oder im Handy schon, sogar in der App, und kriegst es dann aufgewärmt, weil es ja nicht mal wirklich gebraten wird, es ist ja schon so weit vorbereitet, dass es zack, zack geht. Und auch diese mit der Zeit gegangen.
Also es ist frisch. Also es wird frisch zubereitet.
Ja, schon, aber es ist trotzdem vorbereitet. Also das Fleisch ist ja nicht mehr komplett roh. Ja. Das ist ja vorbereitet. Somit geht das ja viel schneller. Und bei der Post, glaube ich, ist genau alles, also dieser Zugang, das Briefgeschäft bricht weg, was ja vollkommen logisch ist. Und dann gibt es einfach neue Standbeine. Wie gesagt, eine Bank, haben wir gesehen, wenn die Zinsen aufgedreht werden, da geht's rund. Also die Banken verdienen sich ja goldene Nasen, ne? Und wird die Bank 99 jetzt auch wahrscheinlich gut mitgespielt haben, brauchen wir nicht reden, dass sie vielleicht 1-2 Jahre früher sind als vielleicht gedacht, oder dass sie halt einfach noch schneller dabei sind und vielleicht noch besser Gewinn gemacht haben. Aber grundsätzlich finde ich den Schwenk gut, dass man bei so einem alten Konzern, wo man glaubt, wo nichts weitergeht, trotzdem neue Sachen bringt, finde ich gut. Also doch, ich bin eher positiv.
Perfekt. Dann wo ist der Kurs heute von der Österreichischen Post?
Das müssen wir nebenbei gleich schauen.
Sehr gerne. Das wäre auf jeden Fall mal spannend. Also das wäre genauso ein Unternehmen, wo ich mal sagen würde, das wäre interessant, dahin zu gehen und dort einmal mit den ER-Verantwortlichen so ein Event zu veranstalten. Also da schauen wir mal, was wir da in die Richtung machen können. Der Philipp schaut gerade, hat gefunden, wie der Aktienkurs der Post heute ist.
Der Kurs liegt bei 29,20.
Also 29,20.
Das hat sich nicht wirklich was getan in den letzten Jahrzehnten. Also vom Kurs her ist nicht viel.
Ja klar, warum? Weil die ausschütten, die schütten was aus? 7-8%?
Nein, ich glaube 6er sind, so wenn es mich ganz täuscht. Aber es ist schon relativ hoch. Also warte, ich habe sie eh offen. Ne?
Ja, wenn man
6,30 Grad aktuell die Ausschüttungsrendite bei dem Kurs. Und ja. Also es ist ein solides Unternehmen, ne? Und die Dividenden sind grundsätzlich ja relativ gut gestiegen über die Jahre. Sie haben ja, glaube ich, eine Fixsumme, was sie ausschütten, plus eben Sonderausschüttungen. Wie gesagt, eher ein solides Unternehmen. Es wird wahrscheinlich keine extremen Wachstumssprünge geben, so wie bei vielen österreichischen Unternehmen, das ist klar. Aber es ist ein interessantes Unternehmen für solide, würde ich jetzt sagen, für Ausschüttungen und so weiter. Aber ja.
Genau. Ausschüttung, ja, gutes Stichwort für ein Thema, das ich mir auch rausgeschrieben habe, Thema passives Einkommen. Ich springe jetzt mal einfach weiter. Nämlich das Thema REITs. Das sind so Unternehmen wie, viele kennen Realty Income, oder auch Iron Steel oder, Iron Mountain. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube Iron Mountain. Okay, Philipp nickt. Genau, das sind Unternehmen, die monatlich ausschütten, eine gewisse oder über 90% von dem Gewinn. Und dadurch haben sie in den USA steuerliche Vorteile. Das sind im ersten Blick Aktien, weil wenn ich jetzt da bei Trade Republic nach diesen Aktien suche, steht Realty Income, es ist ein ganz normaler Aktienkurs mit einer ISIN und unten steht irgendwas mit Dividende. Und wenn ich das aber jetzt kaufe als österreichischer Anleger, dann begebe ich mich in eine massive Steuerfalle. Weil das Finanzamt greift doppelt zu und das erfahren viele leider erst zu spät. Und dann ist in aller Regel mal Geld verloren. Also zumindest auf deinem Konto ist Geld verloren. Der Finanzminister freut sich, weil der hat sich was geholt. Weil, warum? Naja, bei REITs und BDCs schaut das Ganze so aus, dass die ausländische Quellensteuer nicht auf die Dividende abgerechnet wird. Das bedeutet, Du zahlst für deine Ausschüttung 15% Quellensteuer in den USA und ganze 27,5% Steuern in Österreich ans Finanzamt ab. So, und was heißt das dann am Ende des Tages? Naja, du hast dann über 40% Steuerbelastung auf deine Ausschüttung. Nicht so sexy. Also von 100 Euro bleiben, ich glaube, 61 Euro über. Extrem unsexy. Und wenn wir uns dann anschauen, was zum Jahreswechsel passiert, also zwischen Dezember und Jänner, dann wird's richtig unschön. Weil, und da gibt's jetzt zwei Möglichkeiten, entweder deine Position ist im Minus oder plus minus null, dann geht das Finanzamt davon aus, dass du quasi 10% von, also dann schnappt sich das Finanzamt 10% von deiner Positionsgröße. Musst du dir mal vorstellen, du bist im Minus mit deiner Position. Warum? Naja, du kriegst ja auch ständig Dividende ausgeschüttet. Solche Unternehmen, die wachsen ja nicht vom Kurs her. Dann zieht das Finanzamt 10% Steuern ab. Schön. Am Beispiel von, was habe ich da für ein Beispiel im Reel genannt? Ich glaube, es waren irgendwie 10.000 Euro. Und wenn dir dann das Finanzamt unterstellt dir dann einen Gewinn von 1.000 Euro, das heißt, von diesen 1.000 Euro werden 275 Euro eingezogen an Steuern. Bumm. Geplatzt, der Traum von passivem Einkommen. Und selbst wenn deine Position jetzt nicht im Minus ist, sondern im Plus, selbst dann wird eine hohe Steuer fällig, eine pauschale Jahresbesteuerung. Und das ist einfach nicht schön. Und naja, warum haben jetzt so viele REITs im Depot, so wie Realty Income oder ähnliche? Naja, die lieben deutschen Kollegen, die feiern natürlich diese Aktie, weil sie monatliches Geld ausschüttet. Monatliche Ausschüttung vom Depot, vor allem in jungen Jahren, ich glaube, da haben wir eh schon mal darüber gesprochen, das ist eigentlich für den Vermögensaufbau extrem hinderlich, weil du blockierst dir selbst den Zinseszinseffekt. Mit jeder Ausschüttung, die du bekommst, schrumpft dein Vermögen an investiertem Kapital, weil eine Ausschüttung ist ja nicht eine Kirsche on top, sondern eine Ausschüttung ist ein Teil des Kuchens. Eine Ausschüttung kommt quasi aus der Substanz raus. Das ist nichts, was on top kommt. Und das vergessen eben viele. Und daher sind solche Income-Strategien für Menschen mit geringem Vermögen eher hinderlich. Also für alle, die in der Vermögensaufbauphase sind. Für all die sind solche Unternehmen wie also Realty Income oder ähnliche mit sehr hohen Ausschüttungen extrem kontraproduktiv, weil sie sich den Zinseszinseffekt komplett zerstören mit jeder Ausschüttung, wenn das Geld nicht sofort wieder reinvestiert wird. Und selbst wenn man sagt, ja, aber gut, ich reinvestiere das Geld ja sowieso. Naja, dann bitte schau dir doch mal die Performance von den letzten 20 Jahren von so REITs und BDCs an. Muss natürlich die Ausschüttungen auch berücksichtigen, aber das im Vergleich zu einem globalen ETF ist lächerlich. Also wenn es dir wirklich um den Vermögensaufbau geht, also dass dein Kapital, das du investierst, mehr wird, dann dürftest du eigentlich nie in Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at. REITs oder BDCs investieren. Weil das sind Unternehmen, die eine ganz eine andere Strategie verfolgen, die ja einfach auch nicht dazu passen für Leute mit geringem Investmentvolumen. Und da solltest du jetzt die Frage stellen, worum geht's dir wirklich, wenn du in REITs oder BDCs investiert hast? Geht's dir um, also bei REITs, um ein wirkliches Exposure am Immomarkt? Also möchtest du wirklich mit deinem Kapital am US-Immobilienmarkt investiert sein, um eben dann auch monatliche Ausschüttungen zu bekommen? Oder geht es dir wirklich nur um diese monatlichen Ausschüttungen? Weil eins darfst du halt auch nicht vergessen. Wenn du in REITs investierst, die haben ja meistens alle ein sehr Portfolio aus verschiedenen Immobilien in einer sehr gewissen Nische. Also ich glaube, Realty Income, die haben ja, glaube ich, vor allem so Outlet-Center verstreut in den USA, die sie betreiben, wo so Unternehmen als sich so einmieten können im Modebereich etc. Das heißt, je nachdem, welche Krisen kommen, ist man da ja dann auch extrem anfällig, weil man in einer sehr kleinen Nische drinnen ist, in der man sich bewegt. Das heißt, man ist eigentlich überhaupt nicht gestreut. Und das sollte man einfach berücksichtigen, wenn man bereits jetzt einen REIT im Depot hat, dass einfach das Kapital extrem konzentriert ist auf eine kleine Nische, dass es steuerlich in Österreich extrem unattraktiv ist. Und am Ende sollte es dir ja um den Vermögensaufbau gehen, um den maximalen Vermögensaufbau mit minimalem Risiko. Und das Risiko-Rendite-Verhältnis bei REITs ist in meinen Augen überhaupt nicht attraktiv als Investment. Naja, jetzt heißen wir Finanzen verstehen, wir erklären quasi Finanzthemen. Wer wären wir denn, wenn wir jetzt nicht Alternativen auftischen würden? Und ich habe 3 Alternativen jetzt mitgenommen, die ich für spannend erachte, wenn man eben REITs im Depot hat oder vielleicht auch nicht ganz auf diese Ausschüttungen verzichten möchte. Wie erwähnt, eine Ausschüttung macht dich immer ärmer und das solltest du bei all deinen Investments beachten. Erste Alternative, du kannst dir einen Immobilienfonds oder Immobilien-ETF raussuchen. Die investieren dann meistens auch in REITs, in verschiedene REITs, die streuen dann das Geld wenigstens. Aber, und da ist jetzt der Vorteil, ein Immobilien-ETF kann bei der ÖKB, bei der österreichischen Kontrollbank, als Meldefonds hinterlegt sein. Wenn der Fonds ein Meldefonds ist, dann ist es ein ganz normaler ETF, ein ganz normaler Fonds. Das heißt, deine Ausschüttungen kommen mit 27,5% verstreut bei dir an. Es gibt keine Jahrespauschale, also keine pauschale Jahresbesteuerung, so wie beim REIT, weil das eben ein Meldefonds ist. Und ja, darauf einfach immer achten, dass es ein Meldefonds ist. Dann die zweite Alternative, du kannst dir einfach einen globalen ETF, einen ausschüttenden ETF aussuchen. Da habe ich jetzt mitgebracht als Beispiel den FTSE All World, den MSCI All Country World oder den FTSE All World High Dividend Yield ETF. Und ich habe diese 3 oder ich habe 2 von denen in einen Chart reingelegt und auch noch als Benchmark den iShares Developed Markets Property Yield ETF. Philipp, du siehst das Bild vor dir. Versuchen wir das Ganze jetzt bitte mal gemeinsam so ein bisschen zu beschreiben, dass sich jeder das vorstellen kann. Ich habe auf der einen Seite, und bitte fall mir einfach ins Wort, wenn man sich was nicht gut vorstellen kann. Ich habe jetzt einen Chart vor mir, der ist 10 Jahre, also circa 19. August 2015 bis 19. August 2025. Und zu sehen ist die Performance von einem Immobilien-ETF, der global investiert, da sind eben auch REITs drinnen. Dann sieht man die Performance vom Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF und dann die Performance vom Vanguard FTSE All World ETF, vom normalen ETF. Immer die ausschüttende Version. Und Philipp, wenn ich dich jetzt fragen würde, in welchen würdest du am liebsten investieren?
Also in den FTSE All World. Nicht in den High Dividend oder so sonstiges, sondern in den in den All World von FTSE.
Warum?
Weil der mit der Performance am höchsten steht und trotzdem ausgeschüttet hat, wenn man es hernimmt, oder?
Ja, ganz genau. Also alle diese 3 ETFs sind ausschüttende Produkte. So, jetzt ist ja natürlich nicht nur die Ausschüttung für die Entwicklung meines Gesamtvermögens relevant, sondern auch der Kursanstieg oder eben auch Nichtanstieg. Und über diese 10 Jahre hat jetzt der iShares Developed Markets Property Yield ETF nur 25%, also ist nur um 25% gestiegen. Auf 10 Jahre. Das ist eigentlich mehr oder weniger nichts. Der war sogar 2020 im negativen Bereich. Also der hat alle Krisen genauso mitgemacht wie die anderen beiden ETFs. Der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF, der hat stolze 105% Kurszuwachs genossen. Und der klassische FTSE All World hat stolze 157% Kurszuwachs genossen. Alle Kurse sind inklusive Ausschüttungen. Das heißt, da sind die Ausschüttungen schon im Kurs berücksichtigt. Jetzt gibt es natürlich einen Unterschied beim FTSE High Dividend Yield ETF. Da ist natürlich auch deutlich weniger US-Tech drinnen, weil das ist ja ein ETF, der vor allem der gute Ausschütter drinnen hat, weniger Technologieriesen, deswegen auch eine mindere, also weniger Performance. Aber trotzdem noch deutlich besser, also wirklich deutlich besser, als dieser Immobilien-ETF. Gut, alle diese ETFs können, wenn man möchte, 4-mal im Jahr ausschütten. Das heißt, wenn es dir jetzt wirklich um die Ausschüttung geht, kannst du dir immer noch einen breit gestreuten ETF heraussuchen, der 4-mal im Jahr ausschüttet. Weil, ob du jetzt quasi jedes Monat oder jedes dritte Monat Geld bekommst, ich glaube, so notwendig hast du das Geld nicht jeden Monat, dass du jeden Monat zwangsweise eine Ausschüttung bekommst. Und ansonsten kannst du dir auch verschiedene ETFs heraussuchen, die quasi versetzt ausschütten. Auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Also, worauf möchte ich hinaus? Diese Immobilien-ETFs, sind von der Performance her extrem schlecht im Vergleich zum globalen Finanzmarkt. Die Ausschüttungsrendite von diesen Produkten liegen häufig zwischen 2-3%. Genau solche Ausschüttungsrenditen bekommt man auch beim FTSE All World High Dividend Yield ETF zum Beispiel, wo man gleichzeitig mehr Streuung hat über gewisse Sektoren, also über alle Sektoren drüber, über verschiedene Länder hinweg, und man hat sogar noch eine bessere Performance. Also unter Gesichtspunkten des Vermögensaufbaus dürfte man eigentlich gar nicht in solche Nischenstrategien rein investieren. Und man hat natürlich auch noch eine dritte Alternative zu REITs. Natürlich kann man sich auch selbst sein eigenes Aktienportfolio aufbauen. Aber auch da wieder, da braucht man halt auch wirklich Vermögen, dass man das starten kann. Viel Geld, dass sich das Ganze auch rentiert. Also wenn man wirklich nur von Ausschüttungen leben möchte, da braucht man dann schon zwischen 4-8 Millionen, um quasi gut leben zu können. Und da sind wahrscheinlich die meisten Zuhörer, inklusive uns, leider noch ein bisschen entfernt.
Ja, wie man sieht, ist Ausschüttung nicht unbedingt das Beste beim Vermögensaufbau. Also am besten so vielleicht eine Mischstrategie, wenn man schon ein bisschen was mithaben möchte. Weil es geht schon, das haben wir schon öfter angesprochen, ist natürlich immer spannend, ein bisschen auch für die Psyche, für die Motivation, dass man ein bisschen was zurückkriegt. Offensichtlich halt zurückkriegt aufs Konto. Das heißt, der ein oder andere so ausschüttende ETF ist vielleicht gar nicht das Blödste, aber natürlich muss man halt immer im Hintergedanken haben. Man wird ärmer dadurch, wie man schon gehört hat, wenn man es nicht gleich wieder reinvestiert. Somit muss jeder für sich selbst entscheiden, aber so eine Mischform ist sicher für den einen oder anderen dann vielleicht eine gute Idee, wenn man sagt, man möchte zum Beispiel Dividenden auch haben.
Genau, weil es ist im Prinzip dasselbe, also ob ich eine Dividende erhalte oder ein Teil meines ETFs verkaufe, ist komplett gleich. Es ist egal, ob ich da bei dem Thesaurierenden zum Beispiel keine Ausschüttung bekomme, aber dafür jedes Jahr um zum Beispiel 100 Euro verkaufe und mir quasi 100 Euro auszahle. Ja gut, ich habe dann am Ende weniger Anteile. Aber beim anderen bekomme ich ja ebenfalls eine Ausschüttung aus der Substanz heraus. Also es ist komplett gleich. Es ist aber, so wie du gesagt hast, psychisch eine Herausforderung, weil psychisch ist eine Dividende eine Belohnung und ein Verkauf ein Verlust. Und da spielt uns unser Gehirn halt einen Streich. Und das können wir nicht verarbeiten.
Und wer uns noch einen Streich spielt, ist das Finanzamt sehr oft, weil sie uns ganz viel Steuern wegnimmt. Na, warum ich das jetzt sage, bis August arbeiten wir in Österreich für den Staat sozusagen. Am 17. August heuer war der Tax Freedom Day. Sprich, das markiert jedes Jahr den Tag, an dem die Menschen in Österreich nicht mehr für den Staat arbeiten, also rein rechnerisch, sondern dann fürs eigene Börserl arbeiten. Und Matthias, wie fühlt sich das jetzt an, dass wir jetzt für uns arbeiten seit 17.?
Ah, befreiend.
Befreiend, wunderbar. Weil bis zu diesem Stichtag, also in diesem Jahr war es der 17. August, fließt das gesamte Einkommen sozusagen in Steuern und Abgaben und erst danach bleibt es im eigenen Börserl. Das klingt jetzt so extrem arg und natürlich hast du jedes Monat einen Lohn, aber wenn man es gegenrechnet, arbeiten wir 2/3 vom Jahr fast für den Staat. Also aktuell ist der 17. August, das wären 230 Tage, waren es heuer, in dem wir im Schnitt allein für die Abgaben und Steuern gearbeitet haben. Also das ist schon viel. Und das heißt, die Abgabenquote liegt hierzulande so ungefähr bei rund 47%. Somit sind wir in Österreich natürlich, wie so oft, Spitzenreiter in den steuerlichen Bereichen. Wenn man jetzt da indirekte Steuern noch dazu rechnen würde, wie Umsatzsteuer, Mineralölsteuern, CO2-Steuer, was auch immer es so für Steuern gibt, die so on top noch kommen, dann sind wir sogar über 60, sogar über 62%. Und das ist im OECD-Schnitt echt hoch. Und das ist ein Wahnsinn. Also, in Österreich sind wir Spitzenreiter im Steuerthema oder in den Abgabenbereichen. Und auf der anderen Seite fließt leider, wie man oft so sieht, nicht unbedingt in diese Stellen, wo man es gern hätte. Also es wird gefühlt nicht unbedingt besser, das Gesundheitssystem. Viele andere Bereiche werden dadurch nicht besser. Gefühlt ist einfach so, wir arbeiten dafür und haben eigentlich keinen Mehrwert.
Das zeigen auch die ganzen Kommentare unter unserem dazugehörigen Instagram-Reel. Also viele schreiben einfach, dass sie natürlich sehr gerne in dem Sozialstaat leben und auch quasi gerne Steuern zahlen. wenn eben die Leistung entsprechend passt, also die Gegenleistung, nur das, und das sind die Stimmen von vielen, ist eben nicht mehr so stark der Fall. Und da fühlen sich dann halt viele im Stich gelassen. Ich habe jetzt dann noch die Zahlen, nämlich 2020 war der Tax Freedom Day noch am 31. Juli. Also, und heute haben wir eben den 17. August, also über 2 Wochen später, das heißt die Abgabenquote ist in den letzten 5 Jahren noch einmal deutlich gestiegen. Und jetzt fragen sich vielleicht viele, okay, 17. August, das würde eigentlich auch heißen, dass ich mehr als die Hälfte von meinem Brutto abgeben müsste an den Staat, aber das ist ja nicht so. Ich bekomme ja quasi, es werden sicher nicht 50% von meinem Brutto abgezogen. Naja, man darf die Lohnnebenkosten nicht vergessen. Angenommen, du bekommst jetzt netto ca. 25.000 Euro im Jahr, so was der Durchschnittsverdienst ist, dann hat das einen Gegenwert von 66.700 Euro. Also so viel Geld muss ein Arbeitgeber aufwenden, um einen Arbeitnehmer mit netto 24.834 Euro auszustatten. Das heißt, von knapp 67.000 Euro gehen knapp 42.000 als Steuern und Abgaben an den Staat. Und das ist doch eine heftige Summe. Und von diesem kleinen Drittel ja schon fast, das dann überbleibt, also von diesen 24.834 Euro, versteuertes Einkommen, zahlst du dann beim Biller, beim Hofer, beim Mäcki, im Restaurant noch einmal Steuern und noch einmal irgendwo Abgaben und bezahlst vielleicht eine private Krankenversicherung, weil du merkst, das staatliche Gesundheitssystem, naja, das lässt dir vielleicht doch hier und da zu wünschen über, ich leiste mir jetzt den Luxus und nehme eine private Krankenversicherung. Ja, und dann investierst du auch mit deinem kleinen, hart ersparten Geld und wirst dann auch da noch einmal mit 27,5% rekordverdächtiger Käst besteuert. Also man sieht, die Leistung und Gegenleistung, die ist da irgendwie, die dürfte gar nicht so passen und das sorgt für viel Unmut.
Und das, obwohl noch viele andere noch mehr Steuern fordern, neue Steuern und so weiter, oder am besten erhöhen noch und so weiter. Also sehr unangenehm, wenn man wirklich sieht, was die ganzen Dinge so kosten, und irgendwie ist kein Licht am Ende des Tunnels, dass es eher in die Gegenrichtung einmal geht. Und das ist halt schon sehr, ja, unschön zu sehen, dass wir so viel bezahlen und so wenig dafür haben, weil wenn man jetzt schaut, ein Hautarzttermin oder sowas, wenn man nicht privat zu einem Arzt geht, wartet man 2-3 Monate teilweise. Also es ist schon ein Wahnsinn. Und das ist ja nicht nur beim Hautarzt, sondern es ist ja bei vielen verschiedenen anderen Spezialisten so. Und das ist halt echt traurig. Ja.
Kommen wir zu was Schönem. Kommen wir zum Community-Blog, zum Jakob.
Ja, genau, der Jakob, das habe ich am Anfang schon angesprochen im Intro, der Jakob hört uns und das freut uns natürlich. Und er hat uns vor kurzem mit dem Investieren gestartet, mit ETFs, das ist einmal super, gell? Er hat bei Bitpanda gestartet mit ETFs. Und in der letzten Folge haben wir schon gesagt, dass Bitpanda für Kryptos super ist, weil es ist ja das Kerngeschäft von ihnen und war auch immer so. Und wir haben dann erklärt, warum Bitpanda aus Steuergründen nicht sinnvoll ist für ETF-Sparpläne, für Aktien und so weiter. Weil es dort keine echten Aktien sind, sondern Derivate. Das heißt, du bist da nicht verkästet und das ist auch nicht steuereinfach. Das heißt, die machen das nicht automatisch für dich, die Besteuerung, sondern es fällt in die Einkommensteuer, weil Derivate in die Einkommensteuer fallen. Somit kannst du, wenn du Pech hast, angenommen, du machst einen richtig fetten Gewinn mit irgendeiner Aktie, du bis zu 55% steuerpflichtig bist und nicht nur 27,5%. Das ist ein großes Problem und natürlich für viele Anfänger Thema steuereinfach, was ein doch recht wichtiges Thema ist, weil wer will sich schon mit Steuern selbst befassen, weil da bist du denn selbst dafür verantwortlich. Bei der einkommensteuerpflichtigen Derivate ist es auch nicht möglich, weil jeder eine andere Steuerklasse ist. Somit wäre es wichtig, dass man sich einen Broker aussucht, der wirklich Aktien hat, wirklich ETFs hat, um eben in die Verkästung reinzufallen. Eben damit es 27,5 ist und nicht mehr und nicht weniger. Weniger wäre natürlich super, aber ist halt leider nicht der Fall. Ja, und er hat jetzt gefragt, welche Broker sind denn jetzt sinnvoll in Österreich? Welche passen denn dahin? Und Da gibt es das ein oder andere Reel und Video von uns. Und Matthias, welche drei Broker sind denn jetzt in Österreich relevant und warum? Du hast vor kurzem erst ein Reel gemacht.
Genau, also vor allem in Österreich steuereinfache Anbieter sind zum Beispiel Flatex, Trade Republic, die Dardot Bank, die Easy Bank, Sunrest Capital als österreichische Anlageplattform. Das sind so die Anbieter, wo du kostengünstig eigenverantwortlich Geld anlegen kannst. Große News bei Flatex, kannst du jetzt sogar auch Kryptowährungen handeln. Seit dem 20. August ist das möglich. Also ganz frische Info. Und ja, alle Broker haben ihre Vor- und Nachteile. Je nachdem, worauf du viel Wert legst, ist halt der eine oder der andere besser geeignet. Wir haben dazu große, umfangreiche Vergleichsvideos auf YouTube gemacht. Aber am Ende des Tages, solange du einen kostengünstigen Online-Broker hast, einfach, also ist es am Ende auch vielleicht auch wurscht, ob du jetzt bei Flatex oder bei Trade Republic bist, weil einen Sparplan kriegst du überall zu sehr günstigen Konditionen. Wichtig ist einmal das Starten, das Loslegen.
Und bei der richtigen Plattform loslegen, um das geht's, weil Aktien nicht auf Bitbanda wäre halt gut.
Genau.
Und vielleicht nicht unbedingt Kryptos bei Flatex oder sonst was. Das sind auch keine wirklichen Kryptos, die ich so gelesen habe. Das ist, glaube ich, auch, du kannst wieder nicht verschicken. Es gibt keine Sparpläne, was ich gelesen habe.
Also noch nichts.
Vielleicht kommt's noch, wer weiß.
Aber bei Flatex würde ich jetzt gar nicht mal so also da draufhauen, weil die sind zum Beispiel gekürt worden in Deutschland, kurz nachdem sie es eingeführt haben, das beste Kryptoangebot in Deutschland. Die Gebühren sind extrem transparent und attraktiv. Also ich sage jetzt einmal, 0,5% ist die Gebühr für den Trade und der Spread bei Bitcoin oder Ethereum ist nur 0,1%. Bei den diversen Altcoins, da haben wir jetzt 20 zur Auswahl, ist das Spread 0,2%, also auch extrem gering. Die Sparpläne sollen noch kommen, auch Staking soll noch kommen. Also und das die Kryptos, ja, du kannst sie nicht von deinem Account runterziehen, aber die liegen bei einem Anbieter, wie heißt der? Der heißt Tangany. Das ist ein lizenzierter, von der BaFin beaufsichtigt und eine Mika-Lizenz hat der. Und also das ist quasi und dann sicher. Also die haben da alles in ihrer Macht Stehende getan, seriöse Anbieter, seriöse Partner an Bord zu holen. Von dem her muss ich gestehen, ich habe jetzt die Pressemitteilung vorher durchlesen, finde ich das Angebot doch sehr, sehr zusagend.
Okay, dann nehme ich das zurück. Vielleicht ist es doch interessant für den einen oder anderen bei Flatex auch Kryptos zu kaufen. Ich für meinen Teil bleibe weiterhin trotzdem bei Bitpanda und 21 Bitcoin für Kryptos oder eigentlich hauptsächlich Bitcoin und für meine Aktien-ETFs bei Flatex und Trade Republic. Mit dem fahre ich am besten, weil dort auf der einen Seite habe ich die echten Kryptos, auf der anderen Seite habe ich die echten Aktien und da bin ich ganz gut dabei, würde ich sagen. Hast du auch Bitcoin irgendwo, glaube ich, oder nicht?
Ja, ich habe einen Bitcoin-Sparplan bei Bitpanda. Ich bilde mir ein, dort sind die Gebühren aber höher wie bei Flatex. Aber ich habe halt den Vorteil, ja, schon, gell?
Ja, es ist aber bei Bitcoin ist, glaube ich, 0,99 im Sparplan. Dafür sind die Spreads meines Erachtens relativ hoch bei Bitpanda.
Also ich zahle mehr als Gebühr und einen höheren Spread als bei Flatex.
Ja.
Okay.
So hätte ich es jetzt im Hinterkopf. Ja.
Das heißt, ich sollte meinen Bitcoin-Sparplan dann zu Flatex bringen, sobald sie das anbieten.
Möglicherweise.
Ja, weil, und das wissen ja auch viele nicht, man kann ja bei Flatex mehrere Depots erstellen. Das heißt, ich könnte jetzt ein Unterdepot erstellen und dann dort meinen Kryptosparplan starten, glaube ich. Also ich habe es jetzt noch nicht probiert. Aber das müsste jetzt meiner Logik zufolge möglich sein. Oder wird für Krypto sowieso ein eigenes Depot, ein Wallet quasi angelegt, sodass ich in der Übersicht eine getrennte Verwahrung zu meinen Aktien habe.
Wenn es dann die Sparpläne gibt.
Genau. Aber
was mich jetzt interessiert, das gibt's ja, bei Flatex kannst du ja keine Teilaktien kaufen. So, jetzt musst du mal Bitcoin eigentlich in Teilen kaufen, weil wer kann sich jetzt 104.000 oder was Euro als ein Stück kaufen? Also müsste es ja da jetzt in Bitcoin oder in die Kryptos in Teilen kaufen können, weil sonst macht das ja keinen Sinn, ne? Weil wer hat 104.000 Euro jetzt für einen Bitcoin zu kaufen? Müssen wir ausprobieren, wäre dann ganz spannend. Ich habe gar nicht reingeschaut, ob es bei mir jetzt schon möglich ist, wenn es erst seit heute möglich ist, habe ich noch nicht reingeschaut. Hast du schon reingeschaut?
Ja, also du musst das als Kunde freischalten und für die Anlage so eines Verwahrkontos musst du eine Kopie des aktuellen Ausweisdokuments hochladen. Im Prinzip kannst du da den Personalausweis, Reisepass, Führerschein verwenden und dann musst du einfach nur Vorderseite, Rückseite fotografieren und ja, dann sollte das auch rasch vonstatten gehen.
Und steuereinfach, gell? Das hast du, glaube ich, eh schon gesagt.
Genau. Steuereinfach ist es auch. Sie sind verpflichtend, also Anbieter, die in Österreich dann noch diese Dienstleistung anbieten, sind verpflichtet, steuereinfach zu sein.
Da bin ich halt gespannt auf, ich glaube, Bybit heißen die, sind ja auch in Österreich gestartet jetzt. Die müssen ja theoretisch dann auch steuereinfach sein, weil sie in Österreich eben das Geschäft machen, als Haupt, also in Österreich mit Sitz oder mit einem Europasitz. Ich habe dabei noch nichts Gegenteiliges gehört, aber auch noch nichts, was dafür spricht. Ich habe auch kein Bybit-Konto, muss ich auch dazu sagen. Also ja, vielleicht für den einen oder anderen wieder interessant.
Ich auch nicht, aber der Markt wird langsam immer breit. Also es gibt immer mehr Angebot. Schauen wir mal, wer sich dann langfristig da durchsetzen kann. Und weil es haben ja auch verschiedene andere Neobroker noch erwähnt, dass sie in Österreich steuereinfach werden möchten. Jetzt hat Trade Republic in relativ kurzer Zeit über 100.000 Kunden in Österreich gewinnen können. Gut, wenn ich jetzt einmal 100.000 Kunden habe als Anbieter, kann ich mich freuen. Aber wenn ich jetzt als Anbieter noch nicht Fuß gefasst habe in Österreich, erst steuereinfach werden möchte, welche Kunden hole ich dann ab? Mit welchem Angebot, mit welchem USP? Und die Angebote der Online-Broker, die sind ja doch dann sehr, also die sind alle in der Regel sehr ähnlich. Alle sehr kostengünstig, alle überall kriegst du einen Gratis-Sparplan, überall kriegst du ein gutes Zinsangebot. Womit unterscheide ich mich dann? Und ist dann die Unterscheidung so groß, dass ich dann noch wirklich signifikante Marktanteile abgreifen kann? Das werden wir bei den Crypto-Brokern sehen, werden wir bei den Online-Brokern sehen oder am Ende des Tages schauen wir einfach mit Adleraugen drauf und vergleichen und testen.
Absolut. Und auf der anderen Seite expandiert Bitpanda weiter. Also die sind jetzt gerade in UK gestartet und haben gleich mal sich den Hauptsponsor FC Arsenal gesichert. Also die sind sehr stark im Sport-Sponsoring. Ich habe hier so ein bisschen eine Rückblendung auf Red Bull. Irgendwie ist das aus Österreich kommend ein bisschen legitim, dass man Sport sponsert und dadurch fett Aufmerksamkeit bekommt.
Genau, ich schaue kein Eishockey.
Ich schaue auch kein Fußball, das ist das Lustige. Aber ich lese halt sehr viel. Ja, hast du noch was für einen Community-Blog? Hast du noch irgendeine Frage, irgendeinen Wunsch?
Ja, dann Doch, ich habe einen Wunsch. Also jeder, der bis jetzt zugehört hat und uns gerne mal Feedback geben würde zu dem Podcast-Konzept, weil wir machen das jetzt doch schon seit ein paar Monaten und bekommen zwar immer viele Fragen, das freut uns auch immer sehr, aber so richtig mal konstruktives Feedback. Wie gefällt euch der Aufbau vom Podcast? Das Intro am Anfang, wo wir so anteasern, welche Themen euch erwarten, dann der Smalltalk am Anfang, die aktuellen News, die Themen. Ist das was, was euch interessiert? Was interessiert euch am meisten? Interessiert euch der Community-Blog? Interessieren euch die Themen? Wünscht ihr euch zu den Themen mehr Deep Dive? Wünscht ihr euch das mehr oberflächlich? Also so wirklich ein ausführliches, konstruktives Feedback. Und an alle, die uns das innerhalb der nächsten 2 Wochen schicken, also quasi bis, nennen wir glaube ich ein fixes Datum, das ist ein bisschen einfacher, an alle, die uns das bis zum 31. August schicken, unter allen jenen verlosen wir ein kostenloses Ticket für unser Community-Event. Ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal. Wundervoll.
Finde ich gut. Ja, in diesem Sinne sind wir wieder am Ende heute. Genau. War wieder ganz spannend, Matthias. Wir haben wieder ganz coole Themen, glaube ich, gefunden und natürlich wieder unseren Senf dazugeben, so wie halt immer. Also wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, schickt uns das. Und wenn ihr mit euren Fingerlein jetzt auf die 5 Sterne geht, wäre es natürlich super lässig. Auf allen Podcast-Plattformen, wo ihr uns so hört oder auch nicht hört. Also wenn ihr auf Apple oder ein Apple-Gerät habt und vielleicht nicht auf Apple Podcast hört oder Spotify, könnt ihr trotzdem auf Apple auch 5 Sterne geben, wäre natürlich super cool. In diesem Sinne, danke Matthias fürs Dabeisein.
Sehr gerne, das Feedback gerne an office@finanzenverstehen.at per Mail. Wäre ganz reizend. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.